Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Na, schön, dass Sie dabei sind. Genau wie mein heutiger Lieblingsgast. Der weiß gar nicht, dass er heute mein Lieblingsgast ist, weil wir kennen uns gar nicht persönlich. Trotzdem habe ich indirekt schon viele, viele Stunden mit ihm verbracht. Im Garten, unterwegs, auf dem Fahrrad, mit Kopfhörern im Ohr. Wenn ich zum Beispiel seinen Podcasts lausche oder als ich sein aktuelles Buch in der Hängematte gelesen habe. Er ist Jahrgang 88. Er ist Psychologe, Unternehmer, Autor. Und dank Günther Jauch ist er sogar Millionär. Außerdem haut er täglich Stories bei Instagram raus, macht Kolumnen für Spiegel Online. Er ist dann dauernd in Talkshows eingeladen, er gibt Seminare oder hält so TED-Talks ab. Er ist quasi, kann man sagen, eine eierlegende Wollmilchsau und medial überall. Und ich versuche ihn heute irgendwie als Menschen zu greifen. Dr. Leon Winscheid. Hallo Leon.
Ja, hi. Das war ja eine ganz schöne Liste.
Ja, staunst du selber, oder, was du alles machst?
Ich staune ein Stück weit, wie das irgendwie alles immer klappt, aber du hast auch eine ganze Reihe von Jahren jetzt zusammengefasst, deswegen muss das doch irgendwie passen. Und als Mensch gegriffen, da bin ich sehr, sehr, freue ich mich sehr drauf und würde als erstes schon fast das Doktor weglassen. Ich finde, das distanziert immer so ein Stück weit, aber mit nur Leon passt es ja eh.
Genau, wir haben ja auch vorher uns schon geeinigt und dürfen auch du sagen und so weiter und so fort.
Bitte, oh Gott.
Bei Plus 1 geht es in erster Linie also so um Menschliches, um Zwischenmenschliches, um Gespräche und Geschichten über Familie, Freundschaft, Liebe, also eigentlich das Leben, kann man sagen. Wir reden immer wieder darüber, wie sich das alles anfühlt. Und deswegen wollte ich dich heute unbedingt hier haben, weil ich gerade dein Buch Besser fühlen gelesen habe. Eine Reise zu mehr Gelassenheit ist der Untertitel. Was sind denn vielleicht zum Anfang erstmal, was sind denn Gefühle überhaupt? Man kann sie ja nicht anfassen.
Man kann sie nicht anfassen, aber man kann sie spüren. Und man merkt zum Beispiel, wenn man jetzt über die Liebe nachdenkt, dass man in der Wissenschaft auch unzählige Definitionen findet. Und ich habe die dann immer durchgelesen und dachte so, naja, wenn ich das jetzt irgendwie einem Marsmännchen hinlegen würde, das noch nie auf der Erde war, um zu beschreiben, wie sich Liebe anfühlt.
Was oder, so, ist. Oder wenn du zu einem Date gehst und
eine Studie zitierst, ja. Das würde man nicht nachempfinden können. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit das ganz Spannende an Gefühlen, dass sie auf den ersten Blick so wirken wie etwas, was man nicht wirklich untersuchen kann, wo man vielleicht sagt, wissenschaftlich, Gefühle sind doch mehr so eine Gefühlsduselei. Oder wenn jemand emotional wird, heißt es, ach, sie ist so emotional geworden oder er hat seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Aber das ist eben nur der eine Teil. Der andere Teil ist dann, dass es zum Beispiel bei der Liebe unglaublich spannende Untersuchungen gibt, wo Leute, die frisch verliebt sind, mal in den Hirnscanner geschoben werden und man guckt, welche Hirnareale springen denn eigentlich wie an im Vergleich zu Leuten, die vielleicht gerade verlassen wurden. Und was sind das für Hirnareale zum Beispiel, die sonst vielleicht auch in anderen Situationen angehen? Also, dass jemand, der zurückgewiesen wird, verlassen wird, dass da sehr ähnliche Hirnmuster ablaufen wie bei jemandem, der wirklich physischen Schmerz wie eine Backpfeife erfahren hat. Das fand ich zum Beispiel total interessant. Und grundsätzlich ist ein Gefühl meine Wahrnehmung der Welt. Das, was um uns herum passiert, muss irgendwie in unseren Schädel rein. Und den Schädel können wir uns ja vorstellen wie ein Knochen, in dem alles dann dunkel ist und wo dieses unglaubliche Organ Hirn drin schwimmt. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht da drin das Licht an? Wie kommt diese Welt von draußen in unseren Kopf? Und das ist eben über die Gefühle. Die Gefühle sind eine Transformation von dem, was wir erleben, in unseren Kopf.
Aber ich spüre
Neid, wenn ich den reichen Nachbarn sehe. Mhm. Ich spüre Hunger, wenn ich die fettige Pizza sehe. Und ich spüre vielleicht Lust, wenn ich die Person sehe, die ich liebe.
Aber merkst du was? Du antwortest ja jetzt natürlich gut. Du bist Wissenschaftler auch. Ne? Du antwortest jetzt aus so einer Studiensicht und dann fängst du an mit diesem großen Gefühl der Liebe ja wirklich. Wie brichst du das für dich runter? Also wie würdest du das für dich beschreiben? Wie fühlt sich das für dich an? Weil es ist ja für jeden so ein Gefühl individuell.
Ich komme dir immer mit der Wissenschaft, aber das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt das Problem.
Du weißt mir aus.
Ja, irgendwie einfach so was rumerzählen, das wäre mir zu, keine Ahnung, ich habe da immer das Gefühl, dann wird das so esoterisch oder schnell aus.
Ja, aber Gefühle sind doch auch ein bisschen esoterisch auch.
Nee. Also das sehe ich ganz anders. Als Psychologe betrachte ich das als Naturwissenschaft und finde, dass Gefühle was ganz Menschliches sind, was ganz, ganz Natürliches sind, was ganz Normales, esoterisch hat für mich immer so etwas Übernatürliches. Ich kann es nicht genau erklären, ich habe es noch nicht verstanden.
Ja, aber manchmal kann man seine Gefühle auch nicht so erklären.
Ja, das stimmt, aber dann hat man vielleicht noch nicht ganz genau genug hingeguckt und auch wenn ich der Letzte bin, der sagt, wir können da jedes Fragezeichen ausräumen, darum geht es ja auch gar nicht, will ich mich den Gefühlen naturwissenschaftlich nähern. Und jetzt komme ich dir vielleicht mit einem Bild, was uns beide da zusammen bringt, nämlich von einer Forscherin, die mir gesagt hat zu der Liebe, wenn du am Schreibtisch sitzt, so wie ich jetzt hier gerade, bin ich dann in dem Moment verliebt, obwohl ich in einer Beziehung bin, ja oder nein? Naja, schwer zu sagen, weil ich doch irgendwie jetzt gerade vielleicht was ganz anderes mache, kennen wir alle. Und dann meinte sie, stellen wir uns Liebe vor wie so Mikromomente. Und das Bild dazu ist im Prinzip so ein fliegender Fisch, der wie so ein Fisch halt eben ist, dann zwischendurch aus der Oberfläche des Ozeans nach oben springt, aufblitzt und dann aber auch wieder verschwindet. Und die Frage ist jetzt, wie oft in deiner Beziehung oder wen auch immer du liebst, hast du diese Mikromomente? Wie oft und wie stark sind die dann? Also kommen diese fliegenden Fische des kleinen, kurzen Gefühls des Verliebtseins immer mal wieder hoch? Hast du immer wieder diesen Kick, guckst jemanden an und merkst, ha, diese Person mag ich einfach, diese Person zieht mich an, diese Person erregt mich vielleicht auch ein Stück weit und dann ist der Fisch vielleicht wieder weg, weil du bist wieder raus aus dem Zimmer und musst mit deiner Arbeit weitermachen, aber du weißt, der wird in ein paar Tagen oder vielleicht am Abend auch schon, wenn man zusammen ins Bett geht und sich nebeneinander schlafen legt, wiederkommen. Das finde ich ist ein unglaublich schönes Bild zur Liebe, weil uns das auch ein Stück weit von diesem riesigen, aufgeblähten Gefühl befreit, wo es immer heißt, das muss so sein wie im Disney-Film, ne? Aladdin und Jasmin fliegen auf dem Teppich ins Feuerwerk, das ist die perfekte Liebe und dann endet der Disney-Film und keiner muss sich mit den restlichen Jahren auseinandersetzen, wenn die beiden da nach 6 Jahren Ehe noch zusammenhocken und sich irgendwie langweilen.
Also ich fasse halt zusammen, wenn du verliebt bist, hast du fliegende Fische im Bauch. Angst, Trauer, Wut, Freude, Liebe, Euphorie, Neid, Hass, Glück, Zufriedenheit, Leidenschaft. Gefühle gibt es ja total viele. Und Gefühle sind, finde ich, wie das Wetter, sie sind einfach da. Und zwar jeden Tag. Aber im Gegensatz zum Wetter haben wir für Gefühle, wir haben jetzt keine App auf dem Handy, die uns sagt, wie es wird oder wie es uns geht und was wir dafür oder dagegen tun können. Da müssen wir schon selber hintersteigen. Mein Plus Eins heute ist Leon Windscheid. Und Leon, jetzt bist du ein Mann. Stereotyp sagen, viele Männer sind weniger sensibel als Frauen. Gefühle, Männer, schwierig. Ja. Warum sind Gefühle so eine Priorität in deinem Leben?
Das ist im Prinzip entstanden. Wir haben ja eben schon kurz über das Thema naturwissenschaftlicher Kopf gesprochen. So würde ich immer an die Sachen rangehen und habe dann das Studium fertig gemacht, selber geforscht und merkte mit all den Zahlen, mit all den Experimenten, das deckt irgendwie nur einen Teil des Ganzen ab. Wenn man mit Menschen zu tun hat, wenn man Menschen helfen möchte, vielleicht auch als Psychologe und wenn man auch sich selbst beobachtet, dann merkt man doch ganz schnell, jetzt nur mit Zahlen und Experimenten irgendwie sowas wie Liebe oder Angst zu erklären, das geht nicht so einfach. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dieses Thema Emotionen und was machen die eigentlich mit uns, das kam mir extrem unterschätzt vor. Und genau wie du gerade beschrieben hast, habe ich mit sehr, sehr vielen Managern, das sind dann vor allem, ja, eigentlich Männer, vor allem Männer, zu tun gehabt, die mir dann sagen, ja, ich bin hier doch hier in der Businesswelt, ich muss rational sein, Gefühle haben hier keinen Platz. Und das ist ein riesiger Trugschluss. Gefühle bestimmen, wie wir handeln. Gefühle können wir selber mitbestimmen. Und wer glaubt, dass irgendwelche Entscheidungen oder gerade die rationalen Themen ohne Gefühle zu lösen wären, der trügt sich einfach. Die Wissenschaft zeichnet das ganz anders. Und so war für mich die Motivation zu sagen, da ich selber schon lange Unternehmer bin, wie kann ich eigentlich Gefühle in meinem Leben vielleicht mal anders und besser verstehen und mich denen annähern?
Also wie muss ich mir das vorstellen? Leon, der Unternehmer, du warst an einem Punkt in deinem Leben, hast gesagt, also hier sind da diese Gefühle irgendwie, die muss ich jetzt mal irgendwie in Form gießen. Oder also wo war der Punkt in deinem Leben, wo du sagtest, das Thema Gefühl, das lohnt sich wirklich, da mal genauer drüber nachzudenken?
Vor allem bei der Langeweile. Ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Langeweile vor allem noch aus der Kindheit. Ne? Und heute, wenn irgendwie ein bisschen Langeweile in meinem Kopf aufzieht, zücke ich sofort das Handy, wisch die weg. Ich habe sowieso sehr volle Tage. Das heißt, in den kurzen Momenten, wo man vielleicht mal irgendwie frei hat, denkt man dann, boah, jetzt bin ich auch nicht ganz runtergefahren. Und dann schmeißt man Netflix an, berieselt sich irgendwie, liest was, macht was, tut. Man ist immer dabei, etwas zu tun. Und das Gefühl der Langeweile kam mir so vor wie ein Gefühl, was aus der Zeit gefallen ist. Was wir alle spüren können, weil wir es mindestens aus der Kindheit noch kennen, wo es noch keine Handys gab, wo man vielleicht am verregneten Sonntag Langeweile schlichtweg aushalten musste. Und ich mich gefragt habe, wo ist die hin? Und sehr schnell gemerkt habe, dieses vermeintlich alte Gefühl, was vielleicht nicht mehr so ganz in diese 5G, Now Economy, schnelle Welt passt, das hat immer noch einen Zweck, das hat immer noch einen Wert für uns. Und dann bin ich da tiefer eingestiegen und habe schnell gemerkt, okay, ein Bereich, in dem Langeweile uns hilft, ist, dass sie Kreativität anschiebt. Da gibt es super spannende Untersuchungen, die zeigen, wenn wir uns langweilen, kann es zum Gedankenwandern kommen. Das heißt, in deinem Hirn, mal vereinfacht gesagt, kommst du in Ecken und Winkel, in die du sonst nicht vordringst. Und für mich das noch viel Wichtigere ist, dass die Langeweile dir zeigen möchte, hey, du tust gerade etwas, was dich nicht erfüllt. Du bist auf dem Holzweg. Ne? Mhm. Schmerzen sagen dir, du sitzt auf deinem Stuhl falsch, beweg dich mal oder hol dir einen besseren Schreibtischstuhl. Langeweile sagt dir, hey, du sitzt in deinem Leben irgendwie falsch oder gehst gerade in die falsche Richtung. Prüf mal nach.
Aber ist dann Langeweile, also wenn du sagst, da kommen dann so, ich sag jetzt mal, meandernde Gedanken oder so oder eine Kreativität und so Einfälle, dann ist doch Langeweile auch mal total wichtig, oder?
Ja, genau. Und das ist der Punkt. Langeweile ist unglaublich wichtig. Die Langeweile hat einen Sinn, sie hat eine Funktion, dass wir für uns wieder lernen, dieses unangenehme Gefühl, Langeweile fühlt sich nicht gut an, dass wir das wieder ertragen ein Stück weit und vor allem drauf hören. Wir sind Weltmeister darin, was sich schlecht anfühlt, wegzudrücken oder zu verstecken oder mit Arbeit oder mit Selbstdarstellung oder mit Shopping uns davon abzulenken. Und das ist immer ein Fehler, denn auch was sich schlecht anfühlt, wie Angst, Wut oder eben Langeweile, möchte uns helfen, möchte uns in den meisten Fällen auf etwas hinweisen.
Und wenn ja, aber wir dann nicht zuhören, aber wenn man dann eben nicht weiß, was sie uns sagen wollen, diese Gefühle. Also ich habe letzte Nacht, lag ich zum Beispiel wieder wach und hatte richtig so körperliche Zustände, als würde mich jemand verfolgen und Böses tun wollen. Also ich weiß, es ist total irrational, aber das Gefühl ist eben da. Ja. Was will uns denn so ein Gefühl sagen, wenn wir da die Antwort nicht drauf finden?
Dann ist es zum Beispiel bei der Angst so, dass dieses Gefühl auch ja schrecklich ist. Wir wollen es kaum ertragen, aber das hat mir der Harvard-Professor Kagan ganz klar erzählt. Angst stellt Energie bereit, um eine Herausforderung zu lösen, die vor dir liegt. Das setzt uns gedanklich ein Stück weit die Scheuklappen auf, sprich unser Blick wird scharf gestellt, wie bei so einem Objektiv von der Kamera. Und dieses Hochfahren stellt nicht nur körperliche, sondern auch geistliche Ressourcen zur Verfügung. Jetzt geht es um das, was da vor dir liegt. Und da gibt es ein super interessantes Experiment, was ich im Buch aufgenommen habe. Da hat man Leuten gesagt, wenn ihr so eine Angst in so einer Situation wie in einer Rede oder einem Vorsingen spürt, nennt das mal nicht Angst, nennt das Erregung. Einfach so ein kleiner Etikettenschwindel. Wie gucke ich drauf? Ne? Und in dieser Studie haben die Leute, die das gemacht haben, statt den Leuten, die einfach die Angst weiterhin nur als Angst betrachtet haben, besser gesungen. Die haben überzeugendere Reden gehalten. Und sogar in objektiven Mathe-Tests hat man dieses Muster gefunden. Wenn wir die Angst nicht zum Feind machen, sondern als etwas wahrnehmen, was uns eigentlich helfen möchte durch bereitgestellte Energie, dann können wir diese Energie nutzen lernen.
Die eigenen Gefühle, die sind ja eine Sache, ist auch schön und gut, wenn wir uns über unsere Gefühle bewusst werden. Kompliziert wird es ja dann manchmal, wenn sich zu unseren eigenen Gefühlen frecherweise noch die Gefühle der anderen gesellen. Und da sprechen wir gleich drüber. So, Achtung, jetzt mal Verkehrssituation. Sie fahren in eine enge Straße rein, Ihnen kommt ein anderes Auto entgegen. Das könnte einfach in eine andere Parklücke ausweichen, tut's aber nicht. Stattdessen stehen Sie sich so Motorhaube an Motorhaube gegenüber, keiner rührt sich. Und während Sie vielleicht gelassen Ihre Stricksachen rausholen und zu Hause anrufen, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt, kocht Ihr Gegenüber blanker Hass in den Augen, Wut. Wow, da stehen auf einmal fremde Gefühle im Raum. Leon, was tust du?
Erstmal kann ich sehr gut nachvollziehen, Verkehr ist ja wirklich so ein Wutmecker. Ich finde ganz wichtig, dass wenn mir jemand mit seinen Gefühlen auf eine bestimmte Weise begegnet, die mich vielleicht überfordert oder wo ich das Gefühl habe, das ist auch jetzt ungerechtfertigt, dass ich mich gar nicht allen Gefühlen annehmen muss. Mhm. Erstmal ist das ja für mich total hilfreich zu erkennen, Moment mal, da ist jemand stinksauer und rastet jetzt gerade in so einer kleinen Situation aus, wo ich selber das Strickzeug raushole und es total entspannt nehmen kann. Wer weiß, was dahinter steckt, ne? Hat der vielleicht gerade vor 2 Wochen erfahren, dass seine Frau eine schwere Diagnose bekommen, eine schwere Krebsdiagnose und ist deswegen total aufgebraust? Ist der vielleicht vor ein paar Tagen mit seiner Chefin aneinander gerasselt und trägt die ganze Zeit so einen Groll rum? Oder auf gut Deutsch ist das vielleicht auch einfach nur ein Arschloch? Es bleibt ein Stück weit sein Problem. Das heißt, wenn ich merke, dass mir bestimmte Menschen mit krassen Gefühlen begegnen, versuche ich immer erstmal zu sagen, okay, erkenne ich das Gefühl richtig? Mhm. Ist das jetzt kurz aufbrausende Wut oder ist da jemand wirklich mit so einem Groll unterwegs? Ist da jemand grundsätzlich eher cholerisch und so weiter? Ich drösel das ein Stück weit auf. Und dann sage ich in ganz vielen Fällen auch schlichtweg, das ist dein Gefühl und dein Problem. Und gerade bei Menschen wie jetzt in so einem Straßenverkehr, mit denen ich nichts zu tun habe, würde ich dann die auch ganz oft einfach weiterziehen lassen.
Gut, bei Fremden ist es ja dann so, das ist dein Gefühl, danke, tschüss. Wenn man sich jetzt gut kennt und mag, dann ist Empathie im Raum, Mitgefühl zum Beispiel. Also wenn wir jetzt über die Gefühle unserer Mitmenschen reden oder auch die Gefühle, ja quasi, die man miteinander hat, jetzt bist du ein Gefühlsprofi. Wie gut kannst du denn deine Mitmenschen lesen?
vorsichtig. Das uns Psychologinnen und Psychologen ja oft unterstellen.
Ja eben, deswegen frage ich das.
So, und das stimmt nicht. Mhm. Es ist so ganz oft diese Behauptung, ja, dass, da gibt es sogar Trainings für, dass man dann irgendwie über Körpersprache, um Gottes Willen, oder in Gesichtsausdrücken mindestens genauso absurd, ablesen könnte, was jetzt genau mit einer anderen Person los sei. Das stimmt nicht. Es gibt immer mehr Forschung, die sehr klar zeigt, dass so selbst die ganz einfachsten Gefühle, wenn man es so nennen möchte, wie Angst oder Ekel oder Überraschung, wo wir alle so ein Emoji schon vor Augen haben und das mit dem Gesicht auch nachmachen könnten, dass selbst das unglaublich variabel, unglaublich unterschiedlich in Gesichtern dargestellt wird. Also ich kann genauso kein lesen, wie auch andere das nicht können. Ich kann aber vielleicht praktisch sagen, was ich mache und was sich für mich als sehr hilfreich herausgestellt hat. Ganz oft nehmen wir mal, eine gute Freundin kommt zu mir und sagt, hör mal, ich wurde von meinem Freund verlassen, mir geht es jetzt total schlecht. Ganz oft versuchen wir in solchen Fällen Problemlöser zu sein.
Ja,
dann suchen wir nach Lösungen.
Du, andere haben doch auch noch hübsche Söhne und so.
Ja, ja. Ne? Oder es hatte jemand einen Streit und du denkst, hey, Moment mal, jetzt lass uns mal gucken, können wir die andere Person dazu holen und irgendwie einen Kompromiss finden. Ich versuche das Problem zu lösen. Das ist ganz oft zwar gut gemeint, aber für die Person, die mit ihren krassen Gefühlen vor mir sitzt, überhaupt nicht hilfreich. Denn im Zweifel hat sie diese Sachen schon selber ausprobiert und jetzt kommt's, noch viel wichtiger geht's ihr jetzt ja erstmal darum, mit ihren Gefühlen irgendwo klarzukommen. Und da kann ich als Freund oder als Kollege oder als Bruder oder wie auch immer sagen, ich erkenne erstmal einfach nur deine Gefühle an und bestätige sie. Dass ich zum Beispiel so etwas sage wie, okay, das ist ja ganz, ganz krass, dass er dich verlassen hat. Hör mal, du wirkst auf mich total traurig, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass da eine Wut dabei ist und vielleicht ein Stück weit Scham, weil du denkst, jetzt wurde ich schon wieder verlassen. Stimmt das? Und dann kann ich der anderen Person helfen, mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, besser zu verstehen und vor allem an ganz, ganz vielen Stellen einfach da sein, zuhören. Wie sehr kennen wir das alle? Hilft uns das, bestimmte Sachen uns mal von der Seele zu reden? Du kennst das vielleicht auch, wenn man weint und eine Träne läuft, ist plötzlich so viel Druck aus dem Kopf weg. Das ist als Mensch, der ein so soziales Wesen ist, ganz, ganz wichtig für uns. Nicht, dass da jemand kommt und sagt, ich löse jetzt das Problem, was im Zweifel auch gar nicht zu lösen ist. Er ist weg, er hat Schluss gemacht, was willst du jetzt tun? Sondern, dass einfach jemand da ist, der uns hilft, unsere Gefühle, die im Kopf ja so überwältigend sein können, ein Stück weit greifbar zu machen und vielleicht für uns selbst auch mal einfach nur zu hören, das ist gerade okay, dass du das fühlst. Du bist okay.
Du beschreibst in deinem Buch ja auch ganz schön, dass es für dich selbstverständlich ist, anderen Mitgefühl entgegenzubringen, wie du es eben auch beschreibst, ne? Dann zuzuhören, vielleicht auch mal zu fragen, wie geht's dir, was brauchst du gerade? Mit Ausnahme einer einzigen Person. Erinnerst du dich, was du geschrieben hast?
Ich erinnere mich, ja natürlich, denn das ist nach wie vor so. Ich habe festgestellt, nicht nur bei mir übrigens, sondern auch mit einer ganzen Reihe von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass wir oft anderen gegenüber, wie gerade in den Szenen, die ich gemacht habe, sehr mitfühlend sind und versuchen zu helfen und versuchen, die Hand auszustrecken. Ob als Problemlöser oder einfach nur mit einem offenen Ohr. Für andere sind wir da. Und die Person, zu der wir extrem streng sind, wo wir nachtreten nochmal, wenn es schiefgelaufen ist, wo wir sagen, du bist aber auch ein Loser und außerdem hast du auch einen hässlichen Körper und in deinen Beziehungen hat ja noch nie was geklappt, das sind wir selbst. Und ich wollte klären, wieso ist man zu sich selbst so viel strenger als zu anderen und habe deswegen ein komplettes Kapitel nicht dem Mitgefühl gewidmet, sondern dem Selbstmitgefühl. Wie kann ich das schaffen, mit mir selbst mitfühlender umzugehen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gescheitert bin, wenn ich selbst vielleicht da sitze und sage, hier ist doch alles düster und grau.
Wie schaffst du das? Also vielleicht auch mal nach einem Misserfolg.
Es gibt dazu aus dem Buddhistischen eine Idee und guck mal, da wird es jetzt doch fast ein bisschen esoterisch, aber religiös, ja. Aber nur auf dem
Nennen wir es doch spirituell.
Nennen wir es spirituell, es ist aber das zur Beruhigung aller anderen, die da vielleicht auch nicht so draufstehen wie ich, wissenschaftlich sehr, sehr gut gezeigt mittlerweile. Begegne ich mir so, wie die Buddhisten das schon seit Jahrtausenden vorschlagen, in kritischen Momenten, so wie einem guten Freund, also tatsächlich genau dieses Verhalten, wovon ich genau weiß, so würde ich doch jetzt einem Kumpel helfen, das würde ich dem raten, so wäre ich da, so würde ich dem zuhören, so würde ich mit dem reden, begegne ich mir auf diese Weise selbst, helfe ich mir, tue ich mir gut. Und wer jetzt denkt, um Gottes Willen, das könnte ja in Selbstmitleid umschlagen und nachher tätschle ich mir dann den Kopf und müsste mir doch eigentlich in den Hintern treten, um wieder hochzukommen. Auch das ist etwas, was ganz viele Leute berichten, aber es stimmt nicht. Die Studien zeigen sehr schön, dass wenn wir uns mitfühlend begegnen, dass wir weniger Angst vor dem Scheitern bekommen. dass wir Misserfolg eher als ein Lernen betrachten. Ich bin hingefallen, aber aus der Erfahrung kann ich doch jetzt auch was lernen für die Zukunft und dadurch sogar eher besser werden, als wenn wir uns überkritisch begegnen. Und mir hilft tatsächlich genau zu fragen, wie würde ich jetzt gerade, Leon, du bist gescheitert, hier hat was nicht geklappt, du liegst am Boden, wie würde ich jetzt gerade einem guten Freund, bei mir ist das zum Beispiel Paul, wie würde ich jetzt dem Paul begegnen? Und das würde ich dann auf mich anwenden und merke, das ist etwas, was man super gut trainieren kann.
Leon, bist du eigentlich schon geimpft?
Ja, angeimpft.
Mit
AstraZeneca.
Angeimpft.
Ja, erst
auch.
Geimpft.
Ja.
Und sehr dankbar. Ich muss allerdings gestehen, ich hätte schlussendlich auch Altdiesel genommen. Ich war einfach nur froh, jetzt dieses vermaledeite Virus hoffentlich nicht mehr zu bekommen.
Dankbarkeit ist auch ein super Gefühl, finde ich. Dankbarkeit und dann so ein bisschen Erleichterung auch. Und wo wir eben die ganze Zeit über Gefühle sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass das Thema Impfen zwischenmenschlich manchmal so schwierig sein kann. Zum Beispiel, wenn jetzt die 77-jährige Schwiegermutter die zweite Impfung absagt oder die beste Freundin skeptisch ist, weil ihr Homöopath ihr abrät. Wie reagiere ich am besten, wenn sich mein Gegenüber als Impfskeptikerin oder Impfgegner herausstellt? Darüber müssen wir jetzt mal reden.
Plus eins. Die Antwort.
Die liefert heute Comedy-Autorin Lena Liebkind. Hallo Lena.
Hallo Sonja.
Wie spricht man dann am besten miteinander, wenn man beim Thema Impfen nicht einer Meinung ist?
Ja, das ist natürlich ein Pulverfass, ne? Und das wird uns, glaube ich, die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre begleiten, dass wir immer wieder auf Menschen treffen, die nicht unserer Meinung sind. Egal, ob wir jetzt geimpft sind oder es noch werden wollen oder total dagegen sind. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen Impfskeptiker oder Impfgegner treffen, erstmal zu entscheiden, okay, wie wichtig ist mir die Person eigentlich? Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich würde nicht auf jeden Kampf einsteigen. Das überlassen wir den Leuten bei Twitter. Die dürfen sich das alles so um die Ohren hauen. Aber für uns ist erstmal wichtig zu entscheiden, okay, ist es vielleicht jemand aus meinem nächsten Freundeskreis, aus der Familie? Mache ich mir Sorgen? Woher kommt denn diese Skepsis? Weil nicht jeder, der sich nicht impfen lassen möchte oder nicht jede, ist ja ein Impfgegner oder Querdenker oder Verschwörungstheoretiker. Und da erstmal so ein bisschen vorzufühlen und zu gucken, okay, woran liegt das denn überhaupt? Fehlen ein paar Infos. Das ist ja auch alles sehr kompliziert. Da kann auf jeden Fall online so ein bisschen Argumentationskette helfen. Man kann beim Robert-Koch-Institut Aufklärungsblätter herunterladen. Man kann sich ein bisschen informieren, sich selber so ein bisschen was zusammenlegen, Argumente finden, warum eine Impfung wichtig ist. Ne? Also klar ist das auch Bürgerpflicht. Natürlich wollen wir alle, dass die Pandemie schnell vorbeigeht. Aber die Menschen, die Skeptiker sind oder Angst davor haben oder auch Gegner, da funktionieren solche Argumente nicht. Dann müssen wir echt gucken, okay, will ich diesen Kampf jetzt hier eingehen oder nicht?
Okay, aber wenn ich sage, na gut, ich bin gerade kampfeslustig, ich habe da jetzt mal Bock drauf. Mhm. Beim Impfen gibt es ja trotzdem diese ganze Vorurteilskette. Also Impfskeptiker gleich Impfgegner, gleich Querdenker vielleicht, gleich Verschwörungstheoretiker, gleich was weiß ich. Wie kann man denn wertfrei über so ein aufgeladenes Thema reden?
Sich Zeit nehmen. Ich glaube, sich wirklich Zeit nehmen. Das kann man nicht bei einem Bier, vielleicht lieber bei einem Kaffee, bei einem Spaziergang, wenn man gerade an einem Tisch sitzt und wirklich Lust hat zu diskutieren, der Person erstmal zuhören und sagen, kannst du mir bitte erklären, warum? So, ich möchte dich gerne verstehen. Das ist schon mal eine gute Einladung. Dann fühlt sich die andere Person auch nicht sofort angegriffen, weil dann wird man sich streiten und man wird mit Streit auseinandergehen. Das bringt nichts. Aber wenn man wirklich verstehen will, okay, wie tickt denn diese Person? Warum? Also wie, nach welchen Argumenten gehen die? Welche Medien nutzen die? Und dann muss man vorbereitet sein. Also wenn man Lust hat zu diskutieren, muss man selber die Pflicht erfüllen, vorbereitet zu sein. Ein guter Anfang ist immer zu sagen, warum man selber geimpft werden will oder schon geimpft worden ist, was das einem bringt, was man denkt. Dann Zahlen sind sehr wichtig. Vorteile aufzählen, welche Krankheiten gibt es denn nicht mehr? Warum sterben wir nicht mehr an Tetanus? Warum gibt es keinen Keuchhusten mehr? Pocken, junge Frauen werden gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft. Ne? Also es hat natürlich, wir leben in einer westlichen Welt, die fast frei ist von krassen Krankheiten aufgrund von Impfungen. Ja? Mhm. Also das ist ein gutes Argument. Auf die persönliche Ebene gehen, hilft auch manchmal.
Aber wenn wir jetzt mal beim Thema zum Beispiel Schwiegermutter bleiben, ja, Schwiegermutter 77, sagte du, zweite Impfung, nee, also lieber doch nicht. Also man ist nicht einer Meinung, macht sich aber doch Sorgen. Wo ist denn die rote Linie, also wo hört Überzeugen auf, wo fängt dann vielleicht auch Familienstreit an?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so eine rote Linie ziehen muss, oder?
Ich finde auch, also wenn man schon die erste Impfung hinter sich hat und da ist eine ältere Frau, die sagt, nö, ich will jetzt aus Bequemlichkeit die zweite nicht haben, dann ist es ja Organisationsbedarf. Ja, dann liegt es ja nicht daran, dass sie irgendwie Impfskeptikerin ist, sondern dass sie irgendwie denkt, okay, das reicht jetzt. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, Menschen immer wieder aufzuklären, immer wieder Argumente, die jetzt sehr wissenschaftlich sind oder emotional, so herunterzubrechen, dass sie im Alltag funktionieren, dass man vielleicht lustige Vergleiche zieht, vielleicht irgendwas mit Kondomen, vielleicht irgendwas mit anderen Medikamenten. Ja, also wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe und ich nehme nur ein Stückchen einer Tablette, dann wirkt es ja nur so ein bisschen. Also man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, wenn man weiß, okay, man hat ein Umfeld, in dem es immer wieder dazu kommt, dass Leute einen herausfordern in seiner Meinung und in seiner Haltung, muss man sich wirklich so ein Briefing hinlegen.
Und wenn man aber
funktioniert meistens ganz gut.
Erstimpfung ist so wie Kondom beim Sex über die Finger statt über.
Das ist nur ja. so semi oder gar nicht.
Ja.
Aber heikel wird es doch wirklich, also wenn man gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, was tun, ja. Lena? Tschüssikowski, Mutti? Oder?
Ja, loslassen. Also natürlich heißt das nicht, dass man jetzt Menschen, die, also zum Glück haben wir keine Impfpflicht, ja, jeder ist frei in diesem Land, auch wenn andere Menschen was anderes behaupten, aber jeder darf selber entscheiden, früher oder später werden wir dann entweder krank oder hoffentlich dann mit einem milden Verlauf oder wir werden geimpft. So, das geht ja an keinem vorbei, es ist eben eine Pandemie. Das sagen ja auch die Experten. Und dann werden die Menschen einfach mit den Konsequenzen leben müssen. Sei es, dass sie Freunde verlieren, sei es, dass sie irgendwie gar nicht mehr die Freiheiten haben, die sie haben. Oder schlimmstenfalls werden sie dann krank. Das heißt, man kann niemanden überzeugen, man soll niemanden überreden wollen, aber man kann Leute aufklären. So, dazu rufe ich eben auf. Und so ein bisschen Geduld. Ich hatte auch in meinem Freundeskreis eine Bekannte, die auf einmal gesagt hat, nee, sie ist dagegen. Ich kam aus Spanien und ich habe mir wirklich einen Spaziergang Zeit genommen, sie zu verstehen, woher das kommt, hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, kennt sie Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und bei ihr war es so, sie wurde irgendwann mal vor einer Indienreise geimpft und wurde dann trotzdem krank und glaubt da nicht mehr dran. Mhm. Ne? Und dann musste ich natürlich, ich so, okay, ja, kann passieren, so, dann mussten wir, sie hatte einfach nicht die gleichen Medien auch konsumiert, nicht, also sie hat sich nicht so damit beschäftigt, nicht verstanden, wie diese Wirkstoffe wirken. Und war trotzdem der Meinung, nee, ihr würde, also da würde sie lieber irgendwie natürliche Mittel zu sich nehmen. Und dann muss ich einfach loslassen und sagen, okay, ich habe mich impfen lassen und das ist okay so, ja.
Wie spricht man am besten miteinander, wenn man beim Thema Impfen nicht einer Meinung ist? Lena Liebkind sagt, mit Fragen so ein bisschen aus der Reserve locken, vielleicht versuchen zu verstehen, wo eigentlich genau das Problem liegt. Infos, Argumente helfen dabei, möglichst sachlich bleiben und sich Zeit nehmen. Und wenn es dann doch zu ideologisch wird, Tschüssikowski, Babydoll. Danke, Lena Liebkind.
Gerne.
Frage, was verdoppelt sich, wenn man es teilt? Genau, Glück. Und wie verhält es sich dann mit Vorfreude? Also dieses Gefühl der Vorfreude, das ist für Assis nämlich was ganz, ganz Konkretes.
Klein.
Vorfreude.
Groß.
Freude, 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 Freude.
Wenn ich auf Deutsch über Vorfreude fühle und denke, das ist ein Prozess, das sehr konkret ist für mich. Ob das ein Geburtstag ist, ob das eine Beziehung ist oder etwas anderes. Zum Beispiel, wenn ich auf Arabisch denke oder fühle. Das Wort für Vorfreude ist Taraqqub. Und das heißt wie etwas beobachten oder etwas erwarten. Und im Kurdischen, das heißt was anderes wie eine Hoffnung. Hevi. Mein Künstlername ist Roshawist, mein offizieller Name ist Abdulaziz Ramadan. Ich bin Autor. Ich habe angefangen mit Gedichten zu schreiben, als ich 14 Jahre alt war, in Rojava, Syrien. Und dann habe ich viel geschrieben, als ich Student war in Uni Damaskus, auf Englisch, auf Spanisch, auf Kurdisch und Arabisch. Aber ich habe nie veröffentlicht in Damaskus, wegen politischer Gründen. Ich benutze lieber Freude, ich nehme das vor und nach nicht mit. Dass man behaltet die Freude die ganze Zeit. Und für mich lieber Freude, ohne vor und ohne nach. Ich nehme lieber alles zusammen.
Freude.
Wir reden heute die ganze Zeit über Gefühle und das ganz ohne Rotwein auch. Das ist nicht immer selbstverständlich bei manchen Menschen, Leon, aber ich habe das Gefühl, so richtig nah sind wir uns noch nicht gekommen.
Hast du noch ein Finale vorbereitet?
Jetzt habe ich noch ein Finale vorbereitet. Also ich frage mich die ganze Zeit, wer bist du eigentlich, Leon Winscheid? Also so Bestseller, Ratgeber. Aber was treibt dich an? Was ist so deine Motivation, so dein Argens in deinem Leben?
Da sind bestimmt wie bei uns allen verschiedene Gummibänder, die in meinem Kopf ziehen. Und eins, was ich immer wieder spüre, ist die Neugier. Ich möchte die Sachen verstehen und deswegen habe ich Schwierigkeiten mit Esoterik oder mit irgendwas Religiösem, ohne dass ich das bewerten möchte, sondern einfach, mich reizt Erkenntnis. Mich reizt, wenn ein Experiment plötzlich alles, was wir vorher dachten, verstanden zu haben, komplett auf den Kopf stellt mit seinen Ergebnissen. Ich fahre in den Iran, um mich selber an einen Hirnscanner anschließen zu lassen oder in einer ganz anderen Kultur, dort, wo ich da war, mit Leuten mal über Scham zu sprechen und wie die damit umgehen. Ich schreibe Harvard-Professoren an und freue mich dann so wahrscheinlich, wie Musikfans sich freuen würden, wenn Beyoncé auf ihre Mail antwortet. Das ist so meins. Wenn ich hier morgens aufstehe und weiß, ich habe eigentlich keine Punkte oder fast keine Punkte im Kalender und kann mich jetzt 5, 6, 7 Stunden in Studien knien, dann blühe ich auf, weil ich das Gefühl habe, ich gewinne neue Einsichten. Und diese Neugier war schon immer da als Kind mit dem Glas und der Lupe und den Stabheuschrecken drin, die man dann angucken konnte. Und dann später im Studium und jetzt eben im Versuch, die Köpfe zu verstehen und meinen Kopf zu verstehen. Das gefällt mir total gut.
Jetzt ist es allerdings Zeit, sich zu verabschieden. Was fühlst du jetzt, Leon? Ist es Verlust? Ist es Trauer? Ist es Erleichterung vielleicht auch, weil diese Sendung jetzt endlich vorbei ist?
Es ist keine Erleichterung. Ich fand es richtig schön. Und Sonja, ich hatte auch das Gefühl, wir sind uns schon ein Stück weit nahe gekommen. Deswegen ist es jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Traurigkeit. Oh, aber auch die hat natürlich eine gute Seite. Und deswegen sage ich erstmal dankend. Dankbarkeit haben wir ja auch gesagt. Dankend, tschüss.
Genau. Und jetzt überlegst du dir, Leon, warum bist du jetzt traurig? Ne, wo kommt diese Traurigkeit her? Und dann hören wir uns vielleicht schon bald wieder. Danke, dass du heute mein Plus Eins warst.
Sehr gerne.
Leon Winscheid, tschüss.
Tschüss. Mach's gut, Sonja.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Lust haben, hören Sie auch gerne in unseren anderen Plus Eins Podcast dieser Woche rein. In der Geschichte der Woche, da geht es nämlich um eine ganz besondere Freundschaft, um eine dicke Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes.
Gerade bei Facebook, das hat riesen Wellen geschlagen. Jeder zweite Kommentar war irgendwie, sollen die Fetten doch abnehmen und sollen jetzt nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, dass sie so dick sind und also es ging so in diese Richtung. Ne? Und das merke ich halt, dass das mich mehr mitnimmt, als ich gedacht hätte.
Ich bin Sonja Koppitz und bedankt fürs Zuhören habe ich mich schon, aber Dankbarkeit ist so ein schönes Gefühl, deswegen nochmal danke und bis bald. Tschüss.